welche Gefahren von dieser Situation ausgehen. Und erst danach kann man die Frage beantworten oder die Frage stellen, wie kann denn ein sinnvoller Umgang mit dieser Situation aussehen. Und was wir uns da derzeit vorstellen, wäre zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe in den westdeutschen Metropolen zu organisieren, wofür wir wahrscheinlich sogar Unterstützung brauchen werden, damit wir eben Reichweite stark auch gehört werden. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir in den westdeutschen Metropolen viele Menschen Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht auseinanderhalten können und dass eben Ereignisse, das muss man wirklich auch mal so deutlich sagen, in Bezug auf die extreme Rechte, in Bezug auf die AfD, die im Westen immer noch einen Skandal wert wären, eben überregional einfach nicht wahrgenommen werden. Und wir befinden uns da sozusagen auf einer autoritären Rutschbahn, die meiner Ansicht nach auch Menschen, die in Hamburg, Köln oder im Rhein-Main-Gebiet leben, nicht egal sein kann oder nicht egal sein sollte.
Naja, also nun ist ja in Nordrhein-Westfalen beispielsweise die AfD auch relativ stark, hat aber sozusagen innerpolitisch quasi größere Probleme vielleicht noch als in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, beispielsweise.
Es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen laufen. Also dass die AfD in Nordrhein-Westfalen so stark zugelegt hat, ist nach meiner Wahrnehmung längst nicht so stark skandalisiert worden wie der Aufstieg der AfD in Ostdeutschland nach 2014 und 2016. Und das meine ich, wenn ich sage, Ostdeutschland ist das Labor und Westdeutschland wird nachziehen. Also auch in Gelsenkirchen hat die AfD große Erfolge eingefahren. Auch in Duisburg hat die AfD große Erfolge eingefahren. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht mit der Entwicklung in Ostdeutschland zu beschäftigen, um zu verstehen, was kann man aus der Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre in Ostdeutschland lernen für die Situation in den westdeutschen Metropolen.
Und gibt es eine Chance, dass sich die AfD am Beispiel der Linken vielleicht zerlegen könnte?
Also ich verfolge die Politik der AfD schon seit vielen Jahren und ich habe immer wieder Momente erlebt, in denen Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Politikberater gesagt haben, das ist jetzt ein Knackpunkt, das wird die AfD nicht überleben, daran wird sie zerbrechen. Sie ist nicht zerbrochen. Und ich glaube, der Grund liegt eben darin, dass diese Partei, genauso wie alle anderen rechtspopulistischen Parteien, eben ja letztlich nicht über eine in sich kongruente politisch-programmatische Ausrichtung zusammengehalten werden, sondern eben über politische Emotionen zusammengehalten werden. Und mit der Mobilisierung von politischen Emotionen kann man auch politisch-ideologische Unterschiede überbrücken. Was ich damit sagen will, ist, ich würde mich völlig von der Vorstellung verabschieden, es könne irgendeine Situation geben, in der die AfD sich aus sich selbst heraus schwächt. Ich glaube, dazu ist die Krisenhaftigkeit und das Krisenerleben in der Bevölkerung in Bezug auf das politische System zu weit fortgeschritten. Das wird nicht passieren, sondern es muss eine andere Form der Auseinandersetzung mit der AfD geben.
Zu der du ja sagst, gerade ja in Westdeutschland, dass sich nicht dem Osten so zuwendet. Der erste Schritt wäre, Wissen herzustellen, Wissen heranzuschaffen, Transparenz herzustellen über Situationen, Ausgangssituationen und Realitäten in beispielsweise Sachsen-Anhalt. Es gibt zahlreiche Initiativen, genau das zu schaffen, auch hier in Hamburg. Eine davon heißt Aufbau Ost zum Beispiel und die lädt ein am 18. Januar im Kölibri zum sogenannten Ostcafé. Und da wird jemand zu Gast sein, wie jedes Mal beim Ostcafé aus ostdeutschen Gebieten, die dort vor Ort zivilgesellschaftlich aktiv sind. Am 18. Januar wird jemand aus der Zora Halberstadt, dem soziokulturellen Zentrum, da sein und über die Arbeit und Situation sprechen, wie man sie in einer ostdeutschen Kleinstadt am Beispiel Halberstadt vorfindet und welche Spielräume dort eigentlich sind, eine Zivilgesellschaft zu stärken und damit der AfD was entgegenzusetzen. Da wird auch der Miteinander e.V. hat kaum eine andere Aufgabe als genau das. Also hat andere Aufgaben, aber mit jemandem, der durch Analyse und Gespräche, wie wir sie hier geführt haben, dazu beiträgt. Ich danke dir vielmals, wünsche dir viel Rückenwind ins Jahr 2026.
Dankeschön und alles Gute.
Das war das Interview von Radio Freies Senderkombinat in Hamburg mit David Begrich, einem Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Miteinander e.V. in Magdeburg, weil es um die Wahl in Sachsen-Anhalt als Auslöser für dieses Gespräch ging. Und wo wir gerade bei Krisen sind. Die Bevölkerung schimpft auf die Bahn und dieses Schimpfen eint viele Menschen, die sonst so gar nichts miteinander zu tun haben wollen. Aber sie macht es uns auch ganz schön leicht, die Bahn. Sie ist kaputt privatisiert, runtergerockt und gibt der Bahnkundin, dem Bahnkunden, oft das Gefühl, nicht Kunde, sondern eben Störfaktor zu sein. Das soll sich nun ändern. Jedenfalls ein bisschen. Wir haben eine neue Bahnchefin, Evelyn Palla, die die Bahn umkrempeln will, aber realistischerweise noch keine rosigen Zeiten für die nächste Zukunft versprechen kann, naturgemäß. Trotzdem, Palla will die Bahn wieder kundenfreundlicher machen und sie hat einen Weg der vielen kleinen Schritte angekündigt. Ich selber habe sowohl über Weihnachten als auch über Silvester, Neujahr die Bahn erlebt und ich habe sie nicht erlitten, sondern ich muss sagen, trotz mehrfacher Umstiege, die notwendig waren, um an das Ziel zu kommen, es waren sämtliche Verbindungen super pünktlich, bis auf die Minute. Es gibt das auch und man muss es nur auch eben mal sagen. Für die Interessen der Bahngäste, Fahrgäste, tritt der Fahrgastverband Pro Bahn ein. Wie er die neue Bahnchefin und ihre ersten Schritte einschätzt, dazu hat Heike Demmel mit Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn, gesprochen. Und dieses Interview haben wir übernommen von Radio Z und wir hören es uns an.
Es ist kein Geheimnis. Die Infrastruktur der Bahn bröselt an vielen Ecken und Enden. Wichtige Strecken werden gesperrt. Die Unpünktlichkeit ist so groß wie nie. Wie beurteilen Sie denn den momentanen Zustand der Deutschen Bahn?
Der momentane Zustand der Deutschen Bahn ist ausgesprochen desolat. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Vernachlässigung. Man hat einfach die Schieneninfrastruktur auf Verschleiß gefahren. Man hat gehofft, es wird schon irgendwie gehen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo vieles nicht mehr funktioniert. Weichensignale und auch die Schienen selber sind in einem sehr schlechten Zustand. Man hat einfach viele, viele Jahre viel zu wenig Geld in die Bahn gesteckt.
Ihr Verband kritisiert ja auch, dass zu viele, auch politische Entscheidungen an den Bedürfnissen der Fahrgäste vorbeigegangen sind. Können Sie uns dafür Beispiele nennen?
Das ist absolut richtig. Es sind sehr viele Entscheidungen an den Bedürfnissen der Fahrgäste vorbeigegangen. Man hat zum Beispiel Weichen ausgebaut. Es bestehen keine Überholmöglichkeiten mehr auf langen Streckenabschnitten. Man hat auch Überholgleise zurückgebaut, wo man mal einen langsameren Zug hätte zur Seite fahren können, um dann den mit einem ICE oder dergleichen überholen können. Der Wunsch nach mehr Gütern auf der Schiene ist eigentlich gar nicht mehr erfüllbar. Da haben wir einfach viel zu wenig Schiene und man hat einfach zu wenig Geld in die Bahn gesteckt. Man wollte sie an die Börse bringen, das kritisieren wir auch massiv, das konnte nicht funktionieren. Da, wo es gut funktioniert, wie zum Beispiel in der Schweiz und in den Niederlanden oder auch in Österreich, da hat man diese Absichten nicht. Da wird die Bahn eben einfach vom Staat entsprechend finanziert und deswegen funktioniert es ja auch. Ich war also im letzten Jahr in Polen und musste feststellen, dass selbst da die Bahn deutlich besser funktioniert, als das in Deutschland der Fall ist.
Wird denn in den meisten anderen Ländern oder gerade in den Ländern, die Sie jetzt genannt haben, mehr Geld in die Bahn gesteckt als in Deutschland?
Ja, zum Beispiel in der Schweiz wird pro Person ungefähr das Fünffache pro Einwohner in die Bahn gesteckt, als das in Deutschland der Fall ist. Die Schweiz ist zwar kleiner, aber die Schweiz legt eben auch den Schwerpunkt der Mobilität auf den öffentlichen Personenverkehr, auf die Bahn. Das machen wir hier in Deutschland nicht. Wir legen den Schwerpunkt der allgemeinen Mobilität auf den Autoverkehr, auf den Individualverkehr. Und deswegen wird erstmal geschaut, ob wir genug Platz auf der Straße haben. Und dann kommt die Bahn erst ganz hinten dran. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt diesen extrem schlechten Zustand haben.
Nun haben wir seit Oktober eine neue Bahnchefin, nämlich Evelyn Paller, und auf sie wird große Hoffnungen gesetzt. Sie hat jetzt schon einiges angekündigt. Die Bahn soll vor allem schlanker und dezentraler werden. Das sind zwei Begriffe, die immer wieder fallen. Was halten Sie davon?
Wir halten eigentlich von dem Ansatz, den Frau Paller da jetzt anstrebt, eine ganze Menge. Die Bahn schlanker zu machen, dampft auch so ein bisschen das Tempo der Entscheidungen ein. Das heißt, die Entscheidungen können natürlich mit einem schlankeren Apparat viel schneller gefällt werden, auch wenn sie Verantwortung dezentralisiert und zum Beispiel an Länderbereiche und dergleichen abgibt, wo dann Leute, die sich bestens auskennen, vor Ort die Entscheidungen treffen dürfen und nicht erst auf eine Entscheidung von oben warten müssen. Auch das ist positiv zu bewerten. Dann können Entscheidungen schneller getroffen werden und eventuell auch Maßnahmen schneller ergriffen werden. Das hängt natürlich auch von ausführenden Firmen ab. Die müssen natürlich auch die entsprechende Zeit haben. Und Frau Paller hat ja bereits bei DB Regio das System verschlankt und hat da gute Arbeit geleistet. Und wenn sie es jetzt schafft, ohne dass man ihr Knüppel zwischen die Beine wirft, das auch auf der oberen Ebene durchzuführen, dann sehen wir Frau Paller da durchaus positiv.
Nun sind einige Top-Manager schon gekündigt worden. Auch im mittleren Management gibt es Streichungen. Und es heißt immer wieder, dass regionale Führungskräfte künftig eigenverantwortlich das operative Geschäft in den jeweiligen Regionen steuern sollen. Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen Einblick geben? Was bedeutet sowas denn auf der praktischen Ebene?
Auf der praktischen Ebene bedeutet das, dass zum Beispiel in den Ländern oder in den Regionen jemand sitzt, der eigenständig Entscheidungen treffen kann und dafür nicht erst die Erlaubnis von oben einholen muss. Wer vor Ort sitzt, der vielleicht selber sogar die Bahn in seinem Zuständigkeitsbereich nutzt, der kennt auch die Probleme aus eigener Anschauung heraus. Und das ist sehr viel besser, als wenn jemand die Entscheidung trifft, der oben an der Spitze sitzt, sich nur in Berlin aufhält und zum Beispiel die Verhältnisse in Schleswig-Holstein oder in Bayern gar nicht kennt. Wobei man da allerdings dann auch sagen muss, dass da auch bei den Ländern nicht immer optimal gearbeitet wird. Und das ist nicht nur im Bereich der Bahn, sondern vor allen Dingen auch im Bereich der Politik so.
Bleiben wir nochmal bei dem Begriff der Schlankheit, also die Ankündigung, dass die Bahn schlanker werden soll. Haben Sie denn da die Befürchtung, dass so eine Ankündigung aber vielleicht auch ein Sparprogramm wird oder Arbeitsplatzabbau dadurch stattfindet?
Da werden sicherlich Arbeitsplätze abgebaut. Das haben wir auch schon bemerkt, dass sich Leute aus diesem System, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, sich bei uns verabschiedet haben, mit denen wir eigentlich guten Kontakt hatten. Deren Bereiche werden jetzt anderen Bereichen zugeschlagen. Und da wird man jetzt erstmal sehen müssen, ob diese Verschlankung jetzt auch tatsächlich eine Verbesserung bringt. Werden diese Bereiche Leuten zugeschlagen, die weniger Ahnung haben oder die jetzt überlastet sind, dann kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen und muss eventuell noch einmal überdacht werden. Eine gute Idee ist es sicher, bei den Aufsichtsräten diese Aufsichtsräte zu reduzieren und zu verschlanken. Braucht man unbedingt 8 Aufsichtsräte? Reichen da nicht auch die 6, die Frau Paller jetzt haben will? Und wenn man dann die Leute in den Aufsichtsräten teilweise dann auch noch austauscht und die durch Leute ersetzt, auch da gibt es ja schon aktuelle Beispiele, wirklich Ahnung vom System Bahn haben, weil sie zum Beispiel an irgendeiner Uni Eisenbahningenieure ausbildet. Die Leute, die haben natürlich mehr Ahnung als irgendwelche Seiteneinsteiger aus der Politik, für die man nur irgendwelche Posten schafft, sondern die können da auch wirklich konkret sagen, Leute, so funktioniert das oder so funktioniert das nicht.
Es gibt jetzt aber auch immer wieder Zugausfälle oder Verspätungen wegen Personalmangel. In die Richtung habe ich jetzt noch keine Ankündigung gelesen, dass da auch angesetzt werden soll. Also ausgefallene Züge, weil der Lokführer, die Lokführerin eben erkrankt ist oder sowas. Das hat ja zugenommen in der letzten Zeit.
Das ist absolut richtig. Da brauchen wir auch dringend mehr Personal. Allerdings, daran arbeitet man schon. Zum Beispiel hier in der Region, in der ich bin, hat man jetzt 900 neue Lokführer ausgebildet und eingestellt. Und man erwartet auch, dass die Pünktlichkeitsrate dadurch besser wird.
Genau, Pünktlichkeitsrate, lassen Sie uns dazu noch kommen. Da haben wir jetzt noch keine großen Hoffnungen und hat uns auch Frau Paller noch keine großen Hoffnungen gemacht.
Da kann man auch keine großen Hoffnungen machen, weil 80% aller Verspätungen auf das auf Verschleiß gefahrene marode Netz zurückgehen. Und das kann man trotz Korridorsanierungen nicht einfach von heute auf morgen abstellen. Das wird noch Jahre dauern. Da werden wir also bis tief in die 30er Jahre hinein arbeiten müssen, bis sich da mal für den Fahrgast wirklich etwas so gravierend verbessert, dass man sich keine großen Sorgen mehr machen muss. Die 60%, die für nächstes Jahr angestrebt werden, sind ja auch nicht gerade eine Zahl, die ja also den Fahrgast zufriedenstellen kann. Das heißt, 40% aller Züge kommen immer noch zu spät. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da wieder zu einem Level kommen, wo was den Fahrgast wirklich zufriedenstellt.
Jetzt ist das Schienennetz nicht nur zu alt und zu kaputt, sondern auch zu voll. Es gibt oft auch einen ziemlich unrealistischen Fahrplan. Also ein paar Verspätungen bringen schon ganz, ganz viel durcheinander. Und es ist ja im Moment auch ständig irgendwas verspätet. Also von dem her kann man damit ja schon sehr klar kalkulieren, dass es so ist. Was ist denn Ihre Forderung da oder was wäre da zu tun, Ihrer Meinung nach?
Unsere Forderung ist natürlich schnellstmöglich, das Schienennetz auszubauen, damit diese Strecken nicht überlastet sind. Denn wenn wir eine Mobilitätswende wollen, dann müssen wir auch mehr Züge auf die Schienen bringen. Das lässt sich im Moment nicht umsetzen und deswegen werden wir auch weiterhin noch Verspätungen haben. An manchen Stellen nimmt man ja sogar Züge raus. Der neue Fahrplan sieht aber auch vor, zum Beispiel neue Sprinterverbindungen. Er sieht Halbstundentakte vor, wo jetzt ein Stundentakt ist. Und da müssen wir jetzt einfach mal genau hinschauen, ob sich das wirklich umsetzen lässt. Denn wenn ich einen Stundentakt auf einer Strecke, die jetzt schon überfordert ist, auf einen Halbstundentakt aufstocke, dann ist die Frage natürlich völlig berechtigt, lässt sich das überhaupt noch pünktlich fahren? Und ich fürchte, da wird es noch Schwierigkeiten geben.
Aber dann einfach ein paar Züge zu streichen, ist ja auch nicht der schlaue Weg.
Nein, das ist auch nicht der schlaue Weg, denn wenn man sich die Züge anschaut, wenn man regelmäßig auch im Fernverkehr unterwegs ist, dann stellt man fest, die Züge sind voll. Die Menschen wollen Bahn fahren, denn auf der Straße, da muss man ja ganz ehrlich sein, ist ja auch nicht alles in Ordnung. Auch Autobahnbaustellen, kaputte Brücken, die hindern den Autofahrer daran, pünktlich ans Ziel zu kommen. Mit der Bahn kommt man dann zwar auch nicht immer pünktlich ans Ziel, aber man kommt deutlich entspannter ans Ziel als mit dem Automobil. Und deswegen ist der Wegfall von Zügen auch nicht gerade der Königsweg. Der macht dann zwar die Züge, die fahren etwas pünktlicher und wenn man die Züge verlängert und für mehr Sitzplätze in den Zügen sorgt, dann kann man natürlich immer noch fast genauso viele Leute transportieren. Aber auch da haben wir wieder das Problem, dass längere Züge auch längere Bahnsteige benötigen. Und wo es diese Bahnsteige nicht gibt, da kann der Zug dann nicht halten und fällt dann da weg. Und das ist dann auch nicht gerade der Königsweg.
Sie haben jetzt auch gerade von Auto und Bahn gesprochen. Das bringt mich doch nochmal zurück zur politischen Unterstützung jetzt von der neuen Bundesregierung. Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, hier in Deutschland wird halt vor allem auch auf die Straße gesetzt. Gibt es denn genug Geld und politische Unterstützung im Augenblick dafür, dass sich bei der Deutschen Bahn was ändert und verbessert?
Es gibt mehr Geld, aber es ist eigentlich immer noch zu wenig. Und bei der politischen Unterstützung würden wir uns auch mehr wünschen. Denn es wird jetzt schon wieder darüber geredet, das Sondervermögen stärker für die Straße zu verwenden. Das fehlt dann bei der Bahn. Da muss also dringend etwas passieren. Und wir sind in Deutschland politisch immer noch nicht weit genug, dass die Bahn als eines der wichtigsten Verkehrsmittel angesehen wird. Wir plädieren auch nicht, schafft das Auto ab, alle Leute sollen mit der Bahn fahren. aber zum Beispiel auch Möglichkeiten zu schaffen, Auto und Bahn zu kombinieren, zum Beispiel durch vernünftige Park- und Reitmöglichkeiten, durch Angebote für die letzte Meile mit Bussen, mit autonom fahrenden Bussen. Da passiert immer noch viel zu wenig. Und wenn sich jemand, der in der Fläche wohnt, erstmal ins Auto setzen muss und die Möglichkeit hat, an seinem Arbeitsort zu parken, dann fährt er auch gleich durch und unterbricht die Fahrt nicht und fährt mit der Bahn weiter.
Sie sind vom Fahrgastverband Pro Bahn. Jetzt ist Evelyn Paller seit dem 1. Oktober Bahnchefin. Was würden Sie ihr noch mitgeben auf den Weg, was Ihnen vielleicht noch zu kurz kam in Ihren bisherigen Ankündigungen?
Also das, was Frau Paller jetzt angekündigt hat, das war schon eine ganze Menge. Das war jetzt eigentlich schon mehr, als man erwarten konnte, vor allen Dingen, was diese kurzfristigen Dinge angeht, wie zum Beispiel mehr Sauberkeit in den Zügen, mehr Sicherheit, mehr Personal auch in den Bistros, bessere Kundeninformation. Und bei der Kundeninformation, da muss man also wirklich noch sehr viel tun, vor allen Dingen die Fahrgastinformation während der Fahrt, die lässt immer noch zu wünschen übrig. Da könnte man also deutlich noch Dinge verbessern. Da werden die Fahrgäste oft alleine gelassen, beziehungsweise es können die Informationen auch nicht weitergegeben werden, weil die Mitarbeiter im Zug, denen fehlen dann auch die nötigen Informationen, die sie an die Fahrgäste weitergeben könnten. Die werden überhaupt nicht weitergegeben. Da könnte man auch kurzfristig mehr tun und versuchen, das zu verbessern. Ansonsten wünsche ich der Frau Paller einfach Geduld und Standvermögen und dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Denn das, was mal sie sich da vorgenommen hat, beziehungsweise das, was da auf sie zukommt, das ist alles andere als ein angenehmer Job und um den beneide ich sie nicht.
Das war das Gespräch von Heike Demmel mit Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn, über den Wechsel an der Spitze der Bahn. Und entsprechend dem Zustand habe ich einen Song rausgesucht von Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, Crazy Train war das. Und wir kommen von dem einen großen Infrastrukturvorhaben in Deutschland, oder nicht Vorhaben, sondern von dem einen Infrastrukturbereich in einen anderen Bereich. Aber wir gucken nicht in das Heute, sondern ein bisschen in die Geschichte. Denn heute vor 195 Jahren, am 7. Januar 1831, wurde Heinrich von Stephan geboren. Und Heinrich von Stephan hat für die Entwicklung des Postwesens nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt eine ganz außerordentlich hohe Bedeutung gehabt. Er hat angefangen, so in den Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, und war dort also mehr tätig in einem Bereich, der ja nun völlig zersplittert war. Wir hatten damals noch keine deutsche Post. Es gab also in jedem der Gliedstaaten gab es eine Post und die mussten irgendwie zusammen organisiert werden. Er sah, dass das alles fürchterlich zersplittert und mit Kleinstaaten langsam ging und es mussten also Tarife vereinbart werden und so etwas. Und Heinrich von Stephan hat also sich dann in den 60er Jahren des vorvergangenen Jahrhunderts daran gemacht, nicht nur das zu vereinheitlichen, sondern auch zu vereinheitlichen oder beziehungsweise überhaupt erstmal funktionsfähig zu machen, die Zusammenarbeit mit anderen Staaten. So erreichte er Postverträge mit Belgien und den Niederlanden 1862, 1863, 1864 mit Spanien und Portugal und so weiter. Das ging also richtig intensiv so weiter. Und 1866 hatten wir ja dann den Deutschen Krieg, Preußen gegen den Rest der Welt sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen falsch und vereinfachend formuliert, aber er hat damals 1866 eine Denkschrift aufgeschrieben, in der er der preußischen Regierung nahegelegt hat, die Turn- und Taxispost, die damals ja privat war, in Besitz zu nehmen, sobald die militärischen Gegebenheiten dies zuließen. Nach dem Sieg im Deutschen Krieg besetzte Preußen die freie Stadt Frankfurt und zwang Turn und Taxis in einem Abtretungsvertrag dem Königreich Preußen die Posteinrichtungen zu überlassen. Der Vertrag wurde 1867 ratifiziert. Unterdessen hat von Stephan weiter Verträge mit anderen Staaten abgeschlossen und ist dann, weil er gesehen hat, dass das Ganze auf diese Art und Weise einen fürchterlich komplizierten Rattenschwanz von Verträgen erforderlich machen würde, ist er daran gegangen, den Weltpostverein zu schaffen. Es gelang ihm auch mit diplomatischem Geschick, 1874 Postvertreter aus 22 Staaten zum ersten Weltpostkongress in Bern zusammenzuführen und aus dem dort gegründeten Allgemeinen Postverein entstand später der Weltpostverein, dem am Ende des 19. Jahrhunderts außer China alle wichtigen Staaten der Erde angehörten. Und mit ihm gelang es, im internationalen Postverkehr einheitliche Standards einzuführen und separatistische Hemmnisse abzubauen. Soweit zu der Bedeutung, die Heinrich von Stephan für das deutsche Postwesen, nicht nur für das deutsche Postwesen, sondern für das Weltpostwesen hatte. Und aus diesem Grund habe ich auch dazu natürlich einen Song rausgesucht und der kommt von den Beatles. Hey! My girlfriend. Please Mr. Postman von den Beatles war das. Und als ich gerade über Heinrich von Stephan gesprochen habe, habe ich noch zwei wesentliche Punkte vergessen. Der eine Punkt ist, dass auf Heinrich von Stephan auch zurückgeht der Grundgedanke für die Postkarte. Das wurde aber zunächst in Preußen abgelehnt, weil man befürchtete, dass da ganz unanständige Sachen draufgeschrieben würden und außerdem befürchtete die preußische Post Einnahmeausfälle. Deswegen wurde das mit einiger Verzögerung dann erst später richtig realisiert. Und noch viel wichtiger ist, dass Heinrich von Stephan zwischen 1877 und 1881 mit dem Ziel, jedem Bürger womöglich ein Telefon zu jedem anderen zur Disposition zu stellen, das Telefonnetz in Deutschland aufgebaut hat und vorher die ersten Fernsprechversuche in Berlin durchgeführt hat, um zu schauen, ob das überhaupt technisch alles möglich wäre, was er sich da so vorgestellt hat. Soweit also noch einmal zurück zu Heinrich von Stephan. Heutzutage ist das alles ganz anders, ich weiß es, aber es ist wichtig, diese Geschichte vielleicht vor Augen zu haben, wenn man sich über die heutige Gestaltung von Telegrafie, von Post, von Briefen, von elektronischer Post, E-Mails etc. pp. Gedanken macht. Es gibt einen kleinen inhaltlichen Break, nicht nur einen kleinen, einen großen vielleicht. Wir haben nämlich noch einen Punkt offen in dieser Sendung und das ist unsere wöchentliche Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel, die Marie uns beisteuert. Vielen Dank dafür und auch an ihre Gäste. Und der heutige 97. Teil, nein, die 97. Folge dieser Rubrik trägt den Titel Der Abstand und kommt jetzt.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Wir sind hier in einer neuen Folge und ich freue mich, dass Lukas Osburg und Miriam Binder hier sind. Hallo.
Hi. Hallo.
Woche für Woche besprechen wir hier Situationen oder Themen aus dem alltäglichen Leben und wie es mit gewaltfreier Kommunikation anders, im besten Fall vielleicht angenehmer laufen könnte. Und heute haben wir ein Beispiel, was mir erzählt wurde tatsächlich, so im normalen Gespräch. Und ich meinte, oh, darf ich das mitnehmen ins Radio? Das ist sehr anschaulich, wie ich finde. Und wir können ja mal gucken. Und zwar wieder so eine Fahrrad-Auto-Geschichte. Wir hatten schon öfter endlich mal welche. Und zwar die Situation kennen, glaube ich, alle Menschen, die Fahrrad fahren. Man wird überholt von einem Auto und das ist halt nicht mit den erforderlichen 1,5 Meter, sondern sehr eng überholt. Und die Person, die das erzählt hat, hat dann an der Ampel das Auto wieder getroffen, wie es halt auch so oft der Fall ist, und hat sich bemerkbar gemacht und gesagt, also die, wie es gesagt wurde, weiß ich jetzt nicht, aber hallo, was war das denn? Das war zu eng. Und dann die Person im Auto, na immerhin habe ich sie nicht umgefahren.
Mhm. Lassen wir mal kurz wirken. Also ist ja spannend, weil bei den üblichen Beispielen, die wir dazu haben, ist es ja so, dass man danach gar nicht in einen Austausch kommt miteinander.
Das stimmt.
Na, und dieses Mal gibt es einen Austausch.
Einen kurzen Austausch gibt es, ja.
Radfahrerin zuerst.
Der Radfahrer, die Radfahrerin hat gesagt, was war das denn?
Was war das denn? Das war zu eng.
Was war das denn? Das war zu eng.
Mhm. Okay, wir schauen jetzt quasi so ein bisschen klassisch, was sind da für Gefühle am Start, was für Bedürfnisse wurden vielleicht nicht erfüllt und wie wurde gehandelt und ist das so, ne? Das ist ja so immer die, wir müssen auch Menschen, glaube ich, ab und zu noch mal ein bisschen reinholen, die die Rubrik hier noch nicht so gut kennen.
Genau.
Und warum machen wir das eigentlich nochmal?
Bevor wir im Außen in die Kommunikation zu gehen, uns selbst erstmal zu klären. Denn wenn wir uns selbst geklärt haben, also wissen, worum geht es uns eigentlich, was beschäftigt uns, sind wir mit einer ganz anderen Standhaftigkeit, Haltung, Klarheit unterwegs und können nach außen ganz anders auftreten. Und meiner Meinung nach nimmt es auch das Tempo raus. Also wenn ich mir bewusst bin über mich selbst, habe ich mich auch schon mal beruhigt. Ein Stück weit. Was meinst du, Lukas?
Ja, ich würde es einfach in meinen Worten formulieren. Also stimmt dazu und in meinen
Warte mal, in deinen Worten.
In meinen Worten ist, wir machen das, weil Gefühle und Bedürfnisse uns Menschen verbinden. Und diese Verbindung ist so stark, dass selbst bei Streits und Konflikten, die echt hart sind, Lösungen kommen, die vorher einfach nicht möglich gewesen wären. Weil nicht über Lösungen nachgedacht wird, sondern es wird sich mit den Bedürfnissen und Gefühlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite verbunden.
Und die Verantwortung bleibt da, wo sie hingehört. Oh
ja, das ist auch wichtig, ja.
Nämlich bei jedem selbst.
Ja.
So, wenn wir das jetzt mal, das ist ein schöner Ersatz für dieses Beispiel, wenn wir da mal einsteigen und uns das RadfahrerIn anschauen, kann ich mir vorstellen, ist die unruhig, angespannt,
erschrocken.
Unsicher, erschrocken.
Verängstigt vielleicht sogar, wenn es wirklich eng gewesen ist. Mhm.
Ja.
Oder wenn sie schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und hingefallen ist, als sie überholt wurde oder er überholt wurde.
Vielleicht auch verärgert, wütend.
Kann auch sein, ja.
Ja, geht um Rücksichtnahme, geht um Sicherheit, Gesundheit.
Ja.
Das sind jetzt Bedürfnisse, ne, die dadurch gefährdet schienen.
Genau. Oder auch die, die nicht berücksichtigt wurden in dem Zusammenhang oder wo. Ja, genau.
Ja, Sicherheit hätte ich auch an allererster Stelle gesagt. Vielleicht auch miteinander, also wie wir Menschen miteinander umgehen. Ein bisschen schöner formuliert und nicht ganz so starr nur als Bedürfniswort.
Genau.
Ja, also so, da droht halt, da droht eine Gefahr und ich wurde überholt aus Sicht von einem Radfahrer und ich habe halt einfach Schiss, ich habe Angst. Also da ist eine gewisse Gefahr.
Ja, genau. Und
mir geht es um meine Gesundheit, um meine Sicherheit. Ja, so wird es wahrscheinlich, okay. Also ja, so wäre es meiner Meinung nach auf der Seite.
Und schauen wir jetzt schon zu der anderen?
Können wir schon machen.
Die Autofahrerin.
Ach, es war eine Autofahrerin.
Weiß ich es nicht. Habe ich das? Wir nehmen
der autofahrende an. Mensch?
Ja.
Hat gesagt, na, immerhin habe ich sie nicht.
Umgefahren.
Tja, vielleicht wollte er humorvoll antworten. Das wäre jetzt das Bedürfnis. Also.
Leichtigkeit und Humor?
Vielleicht. Also, vielleicht nicht ganz angepasst in der Situation, aber das ist nur meine Bewertung. Also,
möglicherweise auch über diese Schiene so in Verbindung kommen, in Kontakt kommen.
Ja.
Also
ja.
Auch den Stress rausnehmen. Vielleicht war der Person das auch unangenehm. Die war in dem Moment möglicherweise auch irritiert. Hätte vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass radfahrende Person so zügig auch an der Ampel erscheint.
Ja.
Stimmt, oder vielleicht irritiert, dass der Radfahrer die Person im Auto anspricht, einfach weil der Autofahrer, die Autofahrerin dachte, das war doch, also war doch ganz normal. Ich habe auf jeden Fall so überholt, dass es sicher ist, vielleicht. Also
ist überrascht.
Überrascht.
Ja. Ich bin mir immer unsicher bei solchen Aussagen. Also ich würde da jetzt einen gewissen Sarkasmus reininterpretieren. Also dass die Person nicht wirklich sagen wollte, na, da haben wir ja Glück gehabt, dass sie nicht. Also das ist ja so ein bisschen pumpig halt. Ob man das so annehmen kann und was man da für Rückschlüsse auf das ich finde das ein bisschen. Also das passiert sehr oft. Ich glaube, es gibt sehr oft so Aussagen, die ironisch, sarkastisch irgendwie gemeint sind.
Ja.
Ich finde es spannend. Mir fällt gerade selber eine Situation ein, die ich neulich hatte. Es war dunkel, ich wollte rückwärts rausfahren und habe dabei Fußgänger nicht gesehen.
Mit dem Auto wolltest
du? Mit dem Auto, genau. Und wenn ich das jetzt vergleiche auch mit der Situation, ich habe tatsächlich ganz anders reagiert. Habe ich auch so die Idee, das nimmt nicht die Schärfe raus. Also die sind immerhin, habe ich sie nicht umgefahren. Ob jetzt da das Lachen dabei war oder nicht, ist ja eher so flapsig. Und auch wenn das sicherlich, wie wir ja in der gewaltfreien Kommunikation sagen, alles gute Gründe hat, weshalb die Person so reagiert, trägt das ja weniger dazu bei, dass sie miteinander in Verbindung kommen, auch wenn das möglicherweise das Ziel war oder die Person vielleicht auch, weiß ich nicht, was ja.
Ja. Das ist die Frage, ob es das Ziel war.
Genau. Und man kann ja, also was bringt es in dem Moment, da noch mehr Feuer zu entfachen, anstatt einfach zu sagen, oh, das ist mir gar nicht bewusst, dass das so eng für sie war oder schien. Ne? Genau.
Ja, ich glaube, mir kommt es halt vor wie eine Strategie auf, ich wurde gerade kritisiert, ich habe vielleicht was falsch gemacht und dann Angriff oder ich.
Ja.
Bagatellisieren, das Ganze runterspielen und sagen, ist ja gar nichts passiert.
Genau.
Genau. Für sich selbst vielleicht auch, das ein Stück weit rechtfertigen. Aber wie kann man es noch, was kann man da noch sehen?
So, also. Das ist alles meiner Meinung nach. Ja. Also, die Person im Auto könnte halt so antworten, so wie du halt gerade gesagt hast, ja, es war mir gar nicht bewusst. Mhm. Oder sie geht direkt auf die andere Person ein und fragt, ja, bist du gerade erschrocken, weil es dir um deine Sicherheit geht. Ja.
Genau.
Oder halt auch, wenn ich das von ihnen höre, wie sie mich hier gerade ansprechen, bin ich sauer, weil mir ein gewisser Respekt wichtig ist. Was kommt bei ihnen gerade an? Also in der Situation so an der Ampel, wahrscheinlich macht man das nicht.
Meinst du der Autofahrer oder die Radfahrerin?
Könnten beide sagen.
Okay. Also wir wissen ja auch nicht, wie die radfahrende Person drauf war. Ne? Kann ja auch sein, das ist sehr aggressiv gesagt.
Ja.
Und das wissen wir jetzt nicht. Ne?
Ja. Das ist spannend. Wahrscheinlich ist in der Situation, wäre es in der Situation, wenn hilfreich, wenn die das der Autofahrerin da tatsächlich, will sagen, ruhig und gelassen drauf reagiert hätte und empathisch eingegangen wäre auf.
Wahrscheinlich, ja.
Auf, das muss man halt erstmal hinkriegen über den Schreck, genau, den man hat. Mich redet hier auf einmal jemand an.
Ja.
Hier dann kurz, wie ist innehalten, atmen.
Das ist ein Lächeln innehalten,
ja. GFK-Kuppel. Und das in so einer Situation, das ist, glaube ich, schon die hohe Kunst.
Ja, ist es, also, ist es auf jeden Fall.
Ja. Oh, ich hätte noch einen Zusatzsatz, wenn ich jetzt so denke an die Situation mit den FußgängerInnen, hätte ich auch sagen können, da kaufen sich doch mal helle Klamotten,
ja,
damit ich sie mal sehe, wenn ich rückwärts fahre.
Jo, und dann hätten sie direkt gesagt, bei Ihnen will ich Kommunikation, dann geben Sie mir Ihre Visitenkarte.
Oder? Also da ist auch so das Ding, ne? Wo liegt die Verantwortung und wie möchte ich es denn? So. Und es kam dann, nachdem ich gesagt habe, oh, ja, okay, also vielen Dank, es war keine Absicht, danke für den, ja, genau, deswegen haben wir Sie darauf hingewiesen. Alles klar, gut. Super. Und auch gar nicht weiter, ne? Ja. Muss man ja nicht eskalieren.
Wir müssen heute auch nicht mehr eskalieren, denn die Folge ist zu Ende und ich freue mich auf nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Switch vom Frosch zum Vogel war das. Vielen Dank an alle Beteiligten. Immer wieder nett, sich zu überlegen, was man hätte machen können, um eine Situation zu entschärfen. Ich habe noch, es ist jetzt also schon fast die letzte Viertelstunde dieser Sendung angebrochen. Ihr hört, ich sag's jetzt erstmals in der Sendung selber, ihr hört das Magazin unterdessen bei Radio Frei, aber das wisst ihr natürlich, was ihr hört. Ihr seid ja bewusste Radiohörer, davon gehe ich jedenfalls mal aus. Und ich habe nur noch so ein paar kleine Rückblicke auf kulturelle Ereignisse, die erwähnenswert sind und die an einem 7. Januar stattgefunden haben. 1897 am 7. Januar, wir sind jetzt also 129 Jahre zurück, ist das gerade am 31. Dezember neu eröffnete Teatro Amazonas im brasilianischen Manaus inmitten des Dschungels mit einer ersten Aufführung einer Oper. Es war die Oper La Gioconda von Amilcare Ponchielli. Die ist da erstmals aufgeführt worden. Es war überhaupt die erste Aufführung in diesem Theater. Und dieses Theater, Teatro Amazonas, ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Es ist durch Reichtum, der durch den Kautschukboom zustande kam, finanziert worden und es wurde ausgestattet mit zig Sachen, die alle aus Europa eingeführt worden sind nach Südamerika. Das Sand-Kautschuk-Gemisch wurde zum Beispiel zu den Pflastersteinen gemacht, um die Vorführungen nicht durch die vorbeifahrenden Pferdefuhrwerke zu stören. Ein Großteil der Baumaterialien wurde aus Europa importiert, zum Beispiel die Kacheln der Kuppel aus Deutschland, die Pflastersteine vor dem Theater aus Portugal, Marmor aus Carrara, Leuchter aus Murano, Stahl aus Glasgow und Gusseisen aus Paris. So wurde damals dieser Bau betrieben und wer ein richtig begeisterter Kinogänger ist und sich auch ein bisschen in älteren Filmen auskennt, der kennt die Geschichte, so wie sie von Werner Herzog im Jahre 1982 verfilmt worden ist, unter dem Titel Fitzcarraldo. So hieß dieser Film, und der ist erstens sehenswert und zeigt zweitens, was für eine gigantische Anstrengung hinter dem Bau dieses Theaters stand. Und dieses Theater wurde, wie gesagt, 1897 eröffnet mit der ersten Aufführung und ist 1907 schon wieder geschlossen worden, denn der Kautschuk erlebte einen Kurssturz und deswegen konnte die Finanzierung des Opernhauses nicht mehr weiter sichergestellt werden. Dann ist das in den Jahren ziemlich runtergekommen. Es wurde, wie gesagt, nicht weiter betrieben. Und erst Ende der 80er Jahre wurde das Opernhaus komplett und erfolgreich restauriert. Besondere Herausforderungen sind das feuchte Klima. Es regnet an 165 Tagen im Jahr und die Termiten setzen einem solchen Bau fürchterlich zu. Über 8 Jahrzehnte nach der letzten Vorstellung, wie gesagt aus dem Jahr 1907, wurde am 17. März 1990 die Oper wieder eröffnet mit einer Vorstellung, an der die damals weltberühmten Sänger Placido Domingo und Marcia Haide mitgewirkt haben. Der Film ist auch lohnenswert. Und der 7. Januar ist außerdem auch noch offenbar ein Tag, an dem der Comic ein großes Outcoming hatte. 1929 nämlich wurde gleichzeitig der Weltraumheld Buck Rogers als Science-Fiction-Comic, erstmals ein Science-Fiction-Comic und als Daily Strip, also in der Tageszeitung an 6 Tagen in der Woche, veröffentlicht. Das war der erste Tag, der 7. Januar 1929, in dem das erfolgte. Und gleichzeitig am selben Tag sind in 13 amerikanischen und 2 kanadischen Zeitungen die ersten Comicstrips von Hal Foster mit Tarzan als Titelfigur auf den Markt gekommen. Und nur 5 Jahre später, ebenfalls an einem 7. Januar, ist die Comicserie des Zeichners Alex Raymond über den Weltraumhelden Flash Gordon gestartet. Also der 7. Januar offenbar ein Tag, der ganz besonders günstig für Comics war. Dann habe ich natürlich noch diverse Geburtstage mitzuteilen. Davon will ich aber im Hinblick auf die Zeit nur ganz wenige herausgreifen. Einen Geburtstag, weil das wieder ein erstes Mal eine Frau betrifft, ist 1877, ist am 7. Januar Margarete von Wrangell, eine deutsche Chemikerin, geboren worden. Die ist deswegen erwähnenswert, weil sie die erste ordentliche Professorin an einer deutschen Hochschule war. Und dann gibt es musikalisch zu erwähnen, zum Beispiel, dass Paul Revere am 7. Januar 1942 geboren ist. Und von Paul Revere habe ich einen Titel rausgesucht, Just Like Me.
Me do and I'll be true, and what I'd like for you to say is you'll come home to me each day. How you'll be my girl, that's what I want. Just you, sweet girl, not a front. It's just like me, I feel so blue and I fall so much in love with you. Thank you. be true. What I'd like you to say is that you love me here each day. Oh.
Paul Revere war das mit Just Like Me. Und am selben 7. Januar 1942 wie Paul Revere ist allerdings in einem anderen Erdteil, nämlich in Afrika, der Südafrikaner Danny Williams geboren. Und Danny Williams steuert einen Song bei, den man eigentlich auch als Filmbegeisterter kennen könnte. Und der heißt Moon River. Und Moon River hat eine Rolle gespielt in Breakfast at Tiffany's.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's
Williams war das, Moon River. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit, uns miteinander zu unterhalten, uns daran zu freuen, dass ich jedenfalls diese Sendung machen kann. Daran freue ich mich und ihr hoffentlich daran, dass ihr diese Sendung hören könnt. Ich verabschiede mich mit einem Lied, das dazu beitragen soll, euch vielleicht, wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt, einen Gang in das Café Nerli ermöglicht oder vielleicht euch dazu herausfordert oder anlockt. Nämlich Zohar Lios Aviv singt heute Abend um 18 Uhr im Café Nerli. Und das ist ein Singer und Songwriter, dessen Musik tief von den zeitlosen Künstlern Leonard Cohen und Bob Dylan, auch die hätte ich heute erwähnen können, inspiriert ist. Seine warme, gefühlvolle Stimme, die an Cat Stevens erinnert, lädt das Publikum bei seinen Auftritten auf eine intime, emotionale Reise ein. So ist das beschrieben in der Einladung. Und ich habe einen Song von ihm rausgesucht, der heißt Love and Sorrow. Und ich verabschiede mich unmittelbar nach diesem Song. Dann wird's ganz, ganz knapp. In den Song hinein werde ich mich verabschieden. Jetzt hören wir ihn uns aber erstmal an. Soha Lios Aviv.
All this pain, all this heartbreak were here before we came along. And this love and this laughter were here before we ever were. 'Cause love and sorrow
Diese Musik könnt ihr, wie gesagt, heute Abend im Café Nerli um 18 Uhr hören. Und was ich vergessen habe zu sagen, der Eintritt ist frei. Noch ein Argument hinzugehen. Morgen macht Christine diese Sendung unterdessen und ich habe deswegen auch keine weiteren Veranstaltungshinweise. Das übernimmt sie sicherlich morgen mit bis ins Wochenende hinein. Und bis zu unserem nächsten Treffen in der nächsten Woche verabschiede ich mich, wünsche euch alles Gute nochmal im neuen Jahr, zuletzt zum letzten Mal. Wünsche euch vor allen Dingen, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Euer Reino von Radio Frei.